die Presse.
Hallo, herzlich willkommen bei Was wichtig ist, dem täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Christine Meyerhofer und ich bin eine der Hosts von diesem Podcast. In dieser Folge hören Sie aber meine Kollegin Anna Wallner, und zwar ein Interview, das sie mit dem Journalisten und Autor Hasnain Kasim geführt hat. Hasnain Kasim ist freier Autor, ursprünglich aus Deutschland, lebt aber schon seit 10 Jahren in Wien und hat in seiner Tätigkeit als Journalist und Autor nicht nur aus Ländern wie Pakistan und der Türkei berichtet, sondern sich auch intensiv mit Rassismus und Populismus beschäftigt. Sein jüngstes Buch trägt den Titel »Der Islam und ich, was mich meine Familie, meine norddeutsche Heimat und mein Leben in muslimischen Ländern über den Islam gelehrt haben«. Es ist ein Plädoyer dafür, sich ehrlicher über den Islam zu unterhalten. Was damit gemeint ist, hören Sie selbst.
Hallo, Hasnain Kasim. Schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Guten Tag, vielen Dank.
Wir sind per Du, weil wir einander vor 10 Jahren das erste Mal in einem Interview begegnet sind und wir halten das immer transparent, so wie wir es im Alltag auch machen. Ich würde gerne beginnen mit deiner Geschichte, weil die wirklich spannend ist. Ich meine, ich frage mich manchmal, ob sie für dich noch so spannend ist, dass du sie immer wieder erzählen musst. Aber sie ist auch in dem Kontext des neuen Buches, Der Islam und ich, natürlich nochmal besonders spannend. Und deswegen würde ich das gerne in den Vordergrund heben. Du bist Sohn indisch-pakistanischer Eltern, in Deutschland aber geboren und aufgewachsen. Mhm. Hast also demnach auch die deutsche Staatsbürgerschaft seit 1990.
Genau.
Und lebst aber jetzt, das ist auch lustig, seit exakt 10 Jahren, seit März 2016 in Österreich.
Genau.
Und warst zwischendurch für den Spiegel lange Jahre Auslandskorrespondent mit Stationen in Islamabad, also in Pakistan und in der Türkei.
Mhm.
Das heißt, du hast auch das Thema Religion und Islam und unterschiedliche Kulturen einen ganz verschiedenen Blickwinkel. Meine erste Frage ist, wie würdest du denn deine Beziehung zum Islam beschreiben?
Meine Beziehung zum Islam ist eine sehr gemischte, sehr persönliche, sehr familiäre. Denn meine Familien sind beide, väterlicherseits wie mütterlicherseits, islamisch, schiitisch aus Nordindien. Und beide Familien sind dann zum Teil nach Pakistan migriert, also meine Großeltern jeweils, aus Nordindien. Ich habe aber Familie sowohl in Indien als auch in Pakistan. Meine Eltern sind dann wiederum nach Deutschland gekommen als Muslime, als Schiiten und sind dann in Deutschland konvertiert zum Christentum, zum evangelischen Christentum. Ich bin in diesem evangelischen Dorf groß geworden. Ein Zufall hat meine Eltern dahin geführt. Ja, meine Mutter hat immer geträumt von Chicago, London, New York, Houston. Und dann ist sie gelandet in Hollerntwielenfleet. Das ist ein Dorf in Norddeutschland mit 3.300 Einwohnern in Niedersachsen an der Elbe. Und das war oder ist nach wie vor sehr evangelisch. Ich bin in einen evangelischen Kindergarten gegangen, obwohl ich Muslim war. Es gab dann nur diesen einen Kindergarten. Und ich war von vornherein immer vertraut mit dem Evangelischen. Und meine Eltern sind dann konvertiert, haben dann irgendwann auch uns Kinder, also meine Schwester und mich, evangelisch erzogen. Ich bin getauft und konfirmiert, war immer der Dunkle von den Heiligen Drei Königen beim Krippenspiel und bin im Grunde genommen sehr protestantisch sozialisiert und habe aber zum Islam natürlich durch diese Wurzeln und durch die Verwandtschaft und durch die Familie einen sehr persönlichen familiären Bezug. Und dadurch, dass ich eben in Ländern wie Pakistan und Türkei gelebt habe und in noch viel mehr islamischen Ländern gereist bin als Reporter und Berichterstatter, auch einen beruflichen Blick darauf. Da natürlich mit den sehr vielen negativen Aspekten,
ja,
also
klar.
Terror, Taliban und so weiter. Aber natürlich auch mit den tollen Aspekten. Ich habe ja auch viele schöne Sachen erlebt, auch dort lebend und habe auch darüber geschrieben. Also es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis, persönlich und professionell. Ich selber bin kein Muslim jetzt, bin ja, wie gesagt, christlich erzogen, bin aber mit 19 ausgetreten aus der Kirche, weil irgendwie zu viele Kräfte an einem zerrten. Und die Verwandtschaft wollte immer, dass ich doch muslimisch bleibe. Es war so ein Tabuthema, diese Konversion meiner Eltern auch.
Natürlich, denke ich.
Und ja, das fanden die natürlich nicht gut. Und es ist auch ein Thema, über das nicht viel geredet wird in der Familie. Aber ja, die wollten, dass ich muslimisch bin, fanden es immer befremdlich und auch haben an meinen Eltern einen Vorwurf gemacht, dass sie uns Kindern den Koran nicht beigebracht haben, dass wir keinen Koranunterricht bekommen haben, dass ich nicht mal beten konnte. Das habe ich später als Erwachsener erst gelernt, als Korrespondent. Weil ich wusste, wenn ich mich mit Taliban treffe, das habe ich ja getan als Journalist, einfach um mit denen zu sprechen, dann wusste ich, die werden mich, weil sie mich für einen Muslim halten, dann auch zum gemeinsamen Gebet auffordern. Das macht man so. Und dann wäre es sehr unangenehm, wenn ich nun gar nichts weiß. Und dann habe ich das halt gelernt. Also konnte das und ja, also das war ein Vorwurf meiner Verwandtschaft. Deswegen habe ich ein distanziertes, aber irgendwie auch wohlwollendes, es ist wie gesagt ein ganz vielschichtiges, eine vielschichtige Beziehung, die ich habe zum Islam.
Und bei deinen Eltern war das für die beiden völlig klar, auch durch diesen Umzug in das neue Umfeld, dass man dann auch die Religion wechselt? Oder
Nein.
Wie, wie kam das? Weil das ist ja auch eher ungewöhnlich, dass man dann
kommt. Ja, das ist schon ungewöhnlich. Und ich glaube auch nicht, dass es passiert wäre, wären sie in eine Großstadt gezogen, wo es eine größere islamische Community gegeben hätte. Denn da wäre der gesellschaftliche Druck da gewesen aus der Community heraus. Das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist das genau das Problem, was wir beim Thema Integration haben. Es gibt schon sehr großen Druck innerhalb islamischer Communities oder überhaupt fremder Communities, die sich dann als fremd fühlen und beziehungsweise die wollen dann gerne dieser Hang, das eigene beizubehalten, natürlich da. Und dass das eigene dann was behalten wird. Meine Eltern waren in diesem Dorf die einzigen Muslime. Ja, es gab da keine weiteren. Und deswegen konnten sie sich frei entfalten. Aber das war nicht so, dass sie gleich von Anfang an gesagt haben, wir wollen Christen werden. Sie sahen halt, dass es uns Kindern da gut geht. Sie sahen, dass es ihnen selbst gut geht. Es gab sehr viele Menschen aus der evangelischen Gemeinde dort, der Pastor zum Beispiel, der sich sehr eingesetzt hat für meine Eltern. Denn irgendwann standen meine Eltern vor der Abschiebung und wir Kinder auch. Denn meine Eltern waren keine Geflüchteten. Mein Vater war auch kein Gastarbeiter, der ist zur See gefahren, in Zeiten des Wirtschaftswunders nach Deutschland gekommen. Und irgendwann hat er so nach Ansicht der deutschen Politik seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Und in den 70er Jahren, kurz nachdem ich geboren worden bin, hieß es dann, ihr könnt auch wieder gehen. Aber da wollten meine Eltern nicht gehen. So, und ein Einwanderungsland war Deutschland da nicht. Ist es immer noch nicht. Also ist es schon eigentlich, aber es gibt keine vernünftige Gesetzgebung dafür, was ich bis heute kritisiere. Naja, auf jeden Fall mussten sie dann kämpfen auf rechtlichem Wege. Und da war zum Beispiel die Dorfgemeinschaft und auch der Pastor sehr hilfreich. Und ich glaube, das hat meine Eltern dem Christentum näher gebracht. Und dann haben sie irgendwann erst meine Mutter und dann Jahre später mein Vater entschieden zu konvertieren.
Und sind es bis heute
geblieben? Ja, mein Vater lebt nicht mehr und der ist aber am Ende auch wieder ausgetreten. Das hatte keine finanziellen Gründe, was Kirchensteuer angeht, sondern ich glaube, der hat sich immer ein bisschen schwerer damit getan. Der war immer noch, der war, als er Pakistan verließ, Anfang 20. Und der hat sich, glaube ich, schon schwerer damit getan. Und meine Mutter ist es bis heute. Aber bei der merke ich auch, die hat natürlich, sie war auch Anfang 20, als sie dann nach Deutschland kam, die hat natürlich auch eine viel stärkere muslimische Prägung als ich. Und das heißt, die hat so beide Welten und beide Religionen in sich.
Genau, das ist aber das Thema, das ja du auch immer wieder, gerade auch seit du freier Autor bist, aber oder auch schon davor noch als Spiegeljournalist, immer wieder auch in Kolumnen und in anderen Büchern mitgebracht hast, dass du und deine Familie, dass man dann so zwischen den Stühlen steht. Also, dass man als Mensch mit muslimischem Hintergrund, wenn man sich dem aber nicht mehr zugehörig fühlt in Deutschland, es einfach irgendwie anders hat und auch vermutlich schwieriger hat. Wie fühlt sich denn dieses Dazwischen im Alltag bis heute für dich an?
Na, eigentlich ist es gar nicht so ein Dazwischen, sondern ich fühle mich ja voll zugehörig zu Deutschland, empfinde mich als Deutscher. Ich selber empfinde mich auch nicht zwischen den Stühlen. Ich springe zwar hin und her manchmal, wenn ich in Pakistan bin, fühle ich mich schon Pakistanisch. Also ich fühle mich da schon wohl. Ich fühle mich nicht ganz pakistanisch. Das ist schon für mich, ich schaue da schon mit einem sehr deutschen Blick drauf und kritisiere die Dinge wahrscheinlich, die ein Deutscher kritisiert, weil ich da doch sehr deutsch geprägt bin. Aber es ist das, was du sagst, es sind andere, die einen dann immer verorten. Ja, wenn du Hasan al-Kasim heißt, musst du Muslim sein. Wenn du so aussiehst, wie du aussiehst, musst du fremd sein, du gehörst nicht hierher und so weiter. Das ist es. Aber,
und umgekehrt auch, wenn ich da kurz einmal, bist du ja jemand, der auch für eine gewisse Kritik am Islam steht und auch am Benennen von Integrationsproblemen. Genau. Und dann wirft man dir das auch vor, das auch gerade weil du diesen Namen hast.
Genau, dann heißt es, ich wäre ein Verräter, ich wäre nicht gläubig genug, ich würde meine eigenen Leute verraten. Und ich denke, was sind meine eigenen Leute? Ich bin Deutscher, ich lebe da. Also den einen bin ich viel zu islamisch, obwohl ich gar kein Muslim bin. Mhm. Ja, manche, also sehr rechte Leute, Rechtspopulisten, Rechtskonservative, Rechtsextremisten sowieso, halten mich für einen verkappten Islamisten. Weil ich natürlich auch aus vielen islamischen Ländern ja auch Texte geschrieben habe, die die positiven Aspekte hervorheben. Ja, die zum Beispiel, oder selbst wenn es nur eine Beschreibung einer islamischen Kunst, die ich schön finde, heißt es schon, jetzt verherrlicht er den Islam, was für ein völliger Unsinn ist. Und natürlich gibt es positive Aspekte. Den einen bin ich ja so ein Islamist, den anderen bin ich ein Islamhasser, Islamophob, ein Rassist quasi. Dann bin ich wiederum ein Verräter, ein Ungläubiger. Also so die Extremen haben alle an mir etwas auszusetzen. Und das finde ich aber gut. Dann glaube ich, stehe ich richtig.
Das ist auch ein bisschen ein journalistischer Zugang grundsätzlich. Ja. Man sagt ja immer, wenn man am Ende eines Textes von allen Seiten kritisiert wird, hat man alles richtig.
Eigentlich ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch so ist. Also ich sehe schon bei vielen Journalistinnen und Journalisten, auch bei Jüngeren, dass es so sich vermengt mit einem gewissen Aktivismus und dass man dann auf einer Seite ist und dann sieht man das nur so. Und dann denke ich mir immer, ja, so kann man das sehen, aber wo bleibt die andere Seite? Die müsst ihr doch auch beschreiben und das fehlt mir manchmal.
Ja. Also um nochmal zurückzukommen zu deiner, also das heißt, der Islam war eigentlich seit deiner Kindheit präsent und dir dann irgendwie mal ferner, mal näher. Näher wahrscheinlich in der Zeit als Korrespondent eben auch in Islamabad. Du hast gerade schon erzählt, du hast dann also auch dich mit Islamisten getroffen. Wie erinnerst du dich an die Zeit? Das ist eine Zeit gewesen, 2009 bis 2012 ungefähr, glaube ich, 2013
in Pakistan und genau. Dann nochmal drei Jahre in der Türkei.
Genau. Wie erinnerst du dich an diese Zeit zurück, auch gerade im Vergleich zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, mit aktuellen Konflikten?
Ja.
Na, im Grunde genommen, also auch noch kurz vor der damaligen dann Syrien-Krise, ja. Vor der Flüchtlingswelle 2015.
Ja, genau. Na, im Grunde genommen hat sich nicht sehr viel verändert. Es gab immer mal wieder Zeiten, wo man dachte, jetzt lösen sich das Problem. Aber es war im Grunde genommen immer eine sehr gewaltvolle, blutige Zeit. Als wir nach Pakistan kamen, 2009, war das gerade eine Zeit, wo der Terror massiv das Land in Atem gehalten hat. Und in all den Jahren, 2009 bis 2013, das war so eine Zeit, wo fast jeden Tag es irgendwo im Land einen Selbstmordanschlag gab. Es gab so viele Tote, es gab so viele Terroranschläge, Terrorangriffe auf Schulen, auf Moscheen, auf Kasernen, auf Regierungsgebäude, auf Marktplätzen, überall. Das war schon schlimm und diese 4 Jahre waren auch deswegen sehr nervenaufreibend für uns, für meine Frau und für mich. In der Zeit ist unser Sohn zur Welt gekommen, hat auch seine ersten 2 Jahre in Pakistan verbracht, an die er sich kaum erinnert. Und wenn, hat er positive Erinnerungen, weil wir natürlich auch viel Positives erzählen, einfach weil wir natürlich auch eine gute Zeit hatten. Daher, also es ist ja so, dass man auch selbst in Kriegsländern, von Terror betroffenen Ländern, haben die Menschen ja auch ein normales Leben trotzdem. Es wird trotzdem gefeiert, es wird trotzdem geheiratet, es wird trotzdem gekocht, es werden Feste gefeiert und so weiter. Und das war natürlich schon auch, aber es war eine sehr schwierige Zeit. Und ich habe gesehen, in der Zeit dort, aber auch in der Türkei, wo dann in der Zeit, na, das war schon kurz nach dem sogenannten arabischen Frühling, was ja auch sehr aufreibend war ab 2011, in vielen Ländern. Was ich gesehen habe, ist, dass die stärksten, größten, meisten Opfer von islamischem Fundamentalismus Muslime sind. Das sind Muslime selbst. Das heißt, diese Länder sind selber betroffen davon. Diese Menschen leiden am meisten und das ist schon ein großes Problem. Und das habe ich eben festgestellt und ich habe festgestellt, durch diese Zuwanderung ab 2015 besonders stark aus muslimischen Ländern nach Europa, nach Deutschland, nach Österreich, ist vieles davon an Problematik, an Weltsicht auch hierher gekommen. So, ich finde grundsätzlich Zuwanderung, also erstmal denke ich, wäre absurd, wenn ich das kritisch sehe, kritisch sehe ich schon, aber wenn ich es ablehnen würde, ich bin selbst sozusagen ein Nachfahre von Migranten. Ich finde, Migration grundsätzlich ist etwas, was es in der Menschheitsgeschichte schon immer und überall gegeben hat. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich Migration brauchen, wenn wir uns unsere Bevölkerungsstrukturen anschauen. Und ich habe auch überhaupt nichts gegen muslimische Zuwanderung. Nur da sehe ich, dass eben in Teilen auch das alles hierher kommt, was ich als kritisch achte, nämlich alles das, was Freiheit beschränkt und einschneidet.
Genau das, was du sagst, dieses Thema, dass ja eigentlich die meisten Opfer islamistischer Gewalt Muslime selbst sind, ist auch etwas, was du im Buch betonst. Und es führt mich schon zu einem Punkt, dass man im Westen wie in muslimischen Ländern beobachten kann, dass die Debatte und die Auseinandersetzung über Probleme rund um den Islam problematisch oder schwierig ist. Ja. Und deswegen ganz allgemein gefragt, warum ist denn eine differenzierte Auseinandersetzung mit dieser Religion offenbar so schwierig?
Ja, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass viele Menschen sehr empfindlich reagieren. Das ist grundsätzlich in Ordnung. Ja, man kann, wenn man sich in seinen religiösen Gefühlen verletzt fühlt, sagen, ich fühle mich verletzt. Und man kann auch dann das scharf zurückkritisieren. Das wäre in Ordnung. Was aber passiert, ist gerade aus muslimischen Kreisen, dass gewaltvoll reagiert wird. Ja, dass man, wenn man eine Mohammed-Karikatur sieht, dass dann eine Redaktion gestürmt wird und Karikaturisten erschossen werden, wie 2014 bei Charlie Hebdo in Paris. Eine Zeitschrift, die ich übrigens selber relativ kritisch gesehen habe, weil ich schon finde, dass die sehr menschenverachtend ist. Die schlägt in alle Richtungen, gegen Juden, gegen Christen, gegen Muslime, gegen Atheisten, Schwule, Lesben, alles. Also die schlagen in alle Richtungen, was ich grundsätzlich okay finde. Ich fand es immer sehr geschmacklos. Nur in dem Moment, wo, und dagegen kann man ja protestieren. Ja, man kann demonstrieren, man kann Leserbriefe schreiben, man kann das Abo kündigen, zum Boykott aufrufen, alles Mögliche. Nur in dem Moment, wo jemand den Raum stürmt und Menschen umbringt, gilt für mich ohne Frage Je suis Charlie. Ja, also ich stehe dann an der Seite der Kolleginnen und Kollegen, egal was die vorher gemacht haben. Und diese gewaltvolle Reaktion, dieses sehr ruppige, das kommt ja bis heute. Wenn man also was Kritisches sagt zum Thema Islam, dann kommt eine oft sehr, sehr harsche Reaktion. Und es gibt so viele Menschen, die kritisch gegenüber dem Islam sind, die unter Polizeischutz stehen. Ja, wenn man sich bekannte Kritikerinnen und Kritiker anschaut, müssen die dauerhaft unter Polizeischutz leben. Deswegen haben Leute Angst, sagen nichts. Viele kennen sich nicht aus mit Islam, wissen nicht, wie sie es kritisieren sollen, was sie kritisieren sollen. Und dann gibt es wieder auf der rechten Seite die Kritik, die sehr pauschal und undifferenziert ist. Das sind dann die Muslime, der Islam, millionenfache Remigration, ein Stichwort von der AfD in Deutschland, womit natürlich Muslime gemeint sind. Und das ist ja auch falsch, das stimmt ja nicht, sondern man müsste es differenziert tun. Und viele Menschen haben dann Angst, wenn sie, selbst wenn sie es differenziert tun, dass sie dann in dieses Eck gestellt werden. Ja, dass das Rechte sind, ihr seid rechts, ihr seid islamophob, antimuslimischer Rassismus ist auch so ein Wort. Ich benutze das alles nicht, Islamophobie oder antimuslimischer Rassismus, weil ich finde, das sind Kampfbegriffe geworden, die dazu dienen, dass man gar keine Kritik macht. Es soll eigentlich Kritik im Keim ersticken. Ich finde, wir müssen kritisieren, weil einfach die negativen Aspekte zunehmen, allein durch die Zahl der Menschen, die hierher kommen und muslimisch sind und eben auch teilweise sehr konservativ und auch teilweise extremistisch denken. Und wir müssen es tun, einfach auch zum Schutze der vielen Muslime, die eben nicht so sind. Ja, es gibt so viele Menschen muslimischen Glaubens, die säkular sind, liberal sind, die einfach ihren Glauben haben, von denen wir gar nicht mal wissen, dass sie Muslime sind, die ihr Leben leben wollen. Und die ja auch darunter leiden. Denen wird nämlich jetzt vorgeworfen, zum Beispiel gerade jetzt, wo wir Ramadan haben, warum fastest du nicht? Die werden dann richtig unter Druck gesetzt. Ich finde diese Frage, warum fastest, oder ich finde die Frage, fastest du, in Ordnung, ja, wenn man mich das fragt, allein um zu wissen, darf ich dir jetzt einen Kaffee anbieten oder nicht? So, dann kann ich sagen, ja, dann bietet mir man halt nichts an, oder ich sage nein, dann kann man mir den anbieten oder mich zum Essen einladen, auch tagsüber. Aber wenn dann die Frage kommt, warum fastest du nicht? Das ist ja schon wieder so ein Druck. Und das stört natürlich auch viele Muslime, die nicht fasten.
Es wäre so, wie wenn man einen katholischen Menschen fragt, ob er fastet und jetzt in der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostersamstag,
oder Ostersonntag. Ich glaube aber, ich meine, gut, das Christentum hat sich ja auch entwickelt und der Islam muss sich nicht in diese Richtung, die gleiche Richtung entwickeln. Aber ich glaube schon, dass sozialer Druck in der islamischen Community sehr viel stärker ist als jetzt in einer zum Beispiel katholischen, vermute ich mal. Ich kenne jetzt katholische Communities nicht sehr gut. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass da jemand wirklich unter Druck gesetzt wird, unbedingt fasten zu müssen.
Nein, das meine ich ja. Also das kommt einem sogar so absurd vor, weil ich würde vermutlich außer in sehr streng religiöseren Umfeldern würde man nie jemanden fragen, fastest du jetzt gerade? Darf ich den Gas Wein anbieten? Ich meine, das hört eher dann aus anderen Gründen, dass man Bright January oder sonst was macht. Aber jetzt würde ich mal sagen, du versuchst ja mit den Dingen, die du tust, mit den Texten, die du schreibst, den Büchern, die du schreibst, diese differenzierte Debatte auch am Leben zu erhalten oder zu führen. Welche Erfahrungen hast du denn dann, vor allem auch im Internet, ich weiß ja, dass du auch auf Social Media sehr aktiv bist, damit gemacht? Also auch mit deiner speziellen Rolle und mit der Art und Weise, wie du dann Kritik übst.
Ne, also die Anfeindungen sind, glaube ich, normal. Mit denen rechne ich auch. Ich hoffe halt immer nur, dass es nicht gewaltvoll wird. Da mache ich mir Gedanken, vielleicht ein bisschen Sorgen, Angst habe ich nicht, sonst würde ich es nicht machen. Und ich hoffe nicht, dass ich da naiv bin. Aber was ich vor allen Dingen sehe, ich habe ja vorher schon auch über diese Themen geschrieben, und da merke ich halt, dass sehr viele Menschen mir sagen, sie wären froh, dass ich das sage und dass ich ihnen diese Argumentation an die Hand gebe, die sie dann auch nutzen können. Gerade zum Beispiel sagte mir eine Lehrerin, sie hätte dort eben Schülerinnen, die dann manchmal mit bauchfreiem Top ankommen in die Schule. Dann kann man darüber streiten, ob das sowieso angemessen ist oder nicht, aber das ist, dann muss man auch eine Schuluniform einführen, wenn man das auf keinen Fall will. Aber die dann rund gemacht werden von muslimischen Jungen, Burschen in den Klassen, und die sagen, das ist haram, das ist unislamisch und so weiter. Und sie als Lehrerin eben nicht wusste, wie geht sie jetzt damit um? Oder wo ein anderer Schüler sagt, warum trägst du kein Kopftuch? Du bist Muslima, also sagt er zu einer muslimischen Mitschülerin, du hast Kopftuch zu tragen. Und sie als Lehrerin war im ersten Moment so ein bisschen hilflos, weil sie nicht wusste, was sie sagen soll. Sie hat mit einer anderen Lehrerin, sagte, sie hat mit Eltern zu tun, muslimischen, die eben sagen, ihre Tochter darf nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. Und das sind dann immer so Fragen, wie geht man damit um? Das erfordert schon von den Lehrkräften ein Stück weit Mut, weil es sein kann, dass dann am nächsten Tag dann die Eltern vor der Tür stehen und sagen, was machst du da? Ja, und es ist teilweise auch sehr aggressiv in der Stimmung. Aber ich glaube, gerade da müssen wir Leute stärken, den Rücken stärken, den Lehrern, auch als Gesellschaft, Und ich bin deswegen ein absoluter Befürworter des Vorgehens der österreichischen Regierung, die sagt eben Kopftuchverbot für Schulen, an Schulen für Mädchen unter 14, weil ich glaube, dass das richtig ist. Man muss es halt, finde ich, jetzt nicht so aggressiv kommunizieren nach dem Motto, es ist ein Verbot und so. Ich meine, ich lese immer wieder, dass muslimische Familien sagen, das richtet sich gegen uns. Nee, eigentlich ist es nicht gegen euch, sondern es soll einfach euren Töchtern die Freiheit geben, erstmal sich so zu entfalten, wie sie hier in dieser Gesellschaft leben, nämlich frei tatsächlich, auch selber sich entscheiden zu können. Und dann können sie ja mit 14, 15, wann auch immer oder vielleicht auch noch später sich selbst entscheiden, eins anzulegen, wenn sie es wollen.
Aber das, was am häufigsten als Gegenargument gebracht wird, ist ja, dass das kein großes Thema ist. Es war jetzt ja zuerst mal lange die Suche nach, wie viele Mädchen davon eigentlich wirklich betroffen sind. Dann gab es da irgendwie Zahlen von 800 bis ein paar Tausend. Und dann, egal ob jetzt dann eine Zahl am Tisch liegt oder nicht, wird eben oft gesagt, naja, aber das ist wohl wirklich nicht unser größtes Problem, weil zum Beispiel auch, was ist denn mit den Burschen bis 14? Ja. Die machen ja auch Dinge, die dann vielleicht problematisch sind. Und wir konzentrieren uns da jetzt auf eigentlich ein sehr geringes Problem. Ja. Ist das nicht auch dem zuzustimmen?
Nein, ich stimme dem nicht zu. Ich höre mir das an und akzeptiere, dass Leute das so sehen. Aber ich halte das Argument für nicht stark, weil erstens einmal, man muss auch kleine Probleme angehen. Und zweitens, weißt du, beim Islam ist es so, dass es viele, viele kleine Dinge sind, die aber das Gesamtbild formen. Also wir können sagen, ah, das ist nicht so schlimm mit dem Kopftuch. Dann gibt es immer mehr Forderungen, höre ich zumindest auch in Deutschland, dass es heißt, man müsste an Schulkantinen, in der Mensa, Essen müsste halal sein. So, ich finde es völlig legitim zu sagen, in der heutigen Zeit zum Beispiel, dass man sagt, man hat ein Gericht, ein Menü, das ist vegan. Eins, das ist vegetarisch und eins ist mit Fleisch. Weil heutzutage ist einfach danach die Nachfrage. Ich finde es auch deswegen okay, wenn man sagt, man hat ein Menü, das ist halal, weil es eben viele Muslime gibt. Was ist das Problem? Keins. Kann man gerne machen. Aber die Forderung ist ja dann, nein, halal ist es nur, wenn alles halal ist, weil es darf nichts sein, damit in Berührung kommen, sonst ist die ganze Küche unrein und so weiter. Also letztlich muss für alle dann unser Standard gelten. Damit wird es dann schon eine größere Sache. Das Gleiche mit dem Schwimmunterricht. Ich meine, wie viele Mädchen betrifft es, die nicht am Sportunterricht teilnehmen dürfen? Dann kommen die Nächsten und sagen, meine muslimische Tochter darf aber nicht neben einem Burschen sitzen. Überhaupt darf sie nicht neben Jungs sitzen und das muss eben getrennt sein. Ich habe das hier erlebt übrigens in Wien, gerade kürzlich bei einer Demo vor ein paar Tagen pro Khamenei, also Trauerkundgebung, wo dann Männer und Frauen getrennt gegangen sind und die österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das mitgemacht haben auch noch, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. So, und wenn man aus diesen vielen Dingen dann ein Gesamtbild formt, dann ist das eins, was ich schon problematisch finde, weil ich glaube, da so schleichend wird da unsere Freiheit doch hier und da eingeschränkt und so geformt, wie es sich muslimische Konservative wünschen. Und deswegen finde ich das bei dem Kopftuch schon ein wichtiges Thema. Und da ist es wirklich so, dass ich sage, es ist mir egal, ob es jetzt 100 oder 1000 oder 10.000 oder 100.000 sind. Da geht es halt um jedes einzelne Mädchen. Und ich glaube, ich habe mit meiner Frau sehr lange darüber gesprochen, die ja weiß und blond ist und von vornherein schon von Geburt an evangelisch, die ja mit mir in Pakistan gelebt hat. Und die hat gesagt, sie hat in Pakistan sich ja schon so gekleidet, wie es dort den Normen entspricht. Also sie hat kein Kopftuch getragen, außer sie war im Grenzgebiet zu Afghanistan unterwegs. Da ist das sehr konservativ, da wird das erwartet. Aber ansonsten hat sie auch, wenn sie im Ländlichen unterwegs war, das nicht getan. In der Stadt Islamabad, wo wir gelebt haben, sowieso nicht. Da machen das auch die pakistanischen Frauen nicht, zumindest die meisten nicht. Aber sie hat immer Arme und Beine komplett bedeckt. Und sie sagte mir, als wir dann in die Türkei zogen, wo es doch sehr viel liberaler gehandhabt ist mit der Kleidung, dass sie sich im Kopf schwer getan hat, damit das wieder abzulegen, weil sie irgendwie so geprägt war davon. Und ich glaube, für ein junges Mädchen ist es eben sehr viel einfacher, wenn sie bis 14 keins getragen hat an der Schule, weil sie es einfach nicht dort machen darf und sich dann später entscheidet dafür, als umgekehrt ein Kind, das von vornherein von den Eltern beigebracht bekommen hat, du musst es tragen, sich dann frei zu entscheiden mit 15, ich leg's ab. Ich glaube, das macht sie nicht.
Aber die Frage ist dann auch die Umsetzbarkeit, ob das dann wirklich an allen Schulen, das ist ein bisschen auch die Frage mit dem Handyverbot im Schulunterricht, wie setze ich so ein Verbot wirklich durch? Ist es dann wirklich so, dass ich bis zum Schulverweis des Mädchens, wenn sie sich weigert, ohne Kopftuch die Klasse zu betreten, das durchziehe?
Na, das ist ja auch eine Frage, wie ich mit den Eltern umgehe. Das sind ja die Eltern
auch,
dann.
Natürlich, ja.
Und ich glaube schon, dass das geht. Also eine gewisse, man muss ja nicht sofort eben mit dem Strengsten kommen, aber man muss schon klar machen, dass das die Regeln sind. Bei dem Handyverbot sehe ich, dass dort Lehrer und Lehrerinnen in manchen Klassen die Handys einsammeln und die kann man dann am Nachmittag wieder nach
aber
dem
ich kenne auch viele Abholen. Fälle, wo das überhaupt nicht gut funktioniert.
Naja, wo das nicht gemacht wird.
Aber gar nicht gemacht.
Aber,
die Kinder nach wie vor die Handys im Unterricht.
Genau, aber da muss man schon sagen, das muss man dann halt auch durchsetzen. Ja? Also natürlich muss man, wenn man ein Verbot hat, auch es umsetzen und durchsetzen. Und so kann man das da natürlich auch. Man kann das Gespräch suchen mit den Eltern, man kann das 2-3 Mal tun und irgendwann muss man dann sagen, dann gibt es vielleicht eine Geldstrafe oder so. Ja?
Also aber das Interessante ist also, das eine ist ja, aus Familien kommt dann da ein Druck vielleicht oder aus konservativen Familien auf junge Frauen, junge Mädchen. Aber das noch größere Thema, das wir ja derzeit sehen, ist vor allem der Islam, der über die sozialen Netzwerke versucht, immer mehr Anhänger zu finden.
Ja.
Und da ist er eigentlich damit in Verbindung kommt, vor allem auch im deutschsprachigen Raum sieht man das sehr stark durch diese TikTok-Dschihadisten, wie man das nennt, dass da fast schon der Islam zu einem hippen Lifestyle wird.
Ja,
also, dass dieses Konvertieren auch cool ist, auch teilweise übers Telefon geht. Ja. Und da ist dann schon die Frage, warum hat diese Religion für so viele Menschen, die nicht so aufgewachsen sind und überhaupt keine Prägung in die Richtung haben, derzeit eine Anziehung?
Ja. Da gibt es, glaube ich, viele Antworten. Also zum einen, glaube ich, ist es einfach eine Möglichkeit, den Alten, den anderen, den Eltern, den Erwachsenen einfach den Mittelfinger zu zeigen. Ja? Zu sagen, so, ich mache jetzt was, was euch richtig nervt. So, das ist eine Form von Protest. So, das kann man machen. Dann ist es bei vielen, die ohnehin schon muslimisch sind und gerade auch zum Beispiel bei Frauen sehe ich das, bei Frauen, die ganz stolz ihr Kopftuch tragen in diesen TikTok-Videos, die ganz klar sagen, das ist eine Abgrenzung zum westlichen Lifestyle. Wir wollen, und das hat auch was zu tun mit, glaube ich, diesem Gefühl, immer diskriminiert worden zu sein, nicht angekommen zu sein, richtig. Das sind ja teilweise Menschen mit migrantischem Hintergrund, aber in der zweiten, dritten, vierten Generation. Also die sind ja in Deutschland geboren oder in Österreich. Und trotzdem machen die das so nach dem Gefühl, aus dem Gefühl heraus, wir sind hier nie angekommen. Jetzt suchen wir uns was identitätsstiftend ist, und das ist Religion. Religion ist immer identitätsstiftend. Und jetzt sind wir stolze Muslime und tragen dann das Kopftuch eben auch erhobenen Hauptes. Und das ist auch eine Protestbewegung. Es ist ein bisschen Mode. Bei Moden ist immer der Vorteil, Moden kommen und Moden vergehen. Aber wenn das etwas ist, was wirklich aus Glauben herauskommt und dann diese Radikalisierung weitergeht, das ist schon gefährlich dann, ja, wenn das dann in diese Richtung geht. Und Islamisten sind auf TikTok extrem, überhaupt in den sozialen Medien extrem
geschickt
und auch sehr stark und machen das wirklich sehr gut. Ich habe nach 2023, als der Terroranschlag auf Israel war durch die Hamas, da habe ich einige Videos gesehen, wo Osama bin Laden gefeiert wurde. Ja, Osama bin Laden, Mastermind von 9/11, Chef von Al-Qaida. Und da haben irgendwelche Leute Texte ausgegraben, wo er vorher schon sich für die Palästinenserinnen und Palästinenser ausgesprochen hat.
Das war so eine Welle.
Genau. Und dann hieß es plötzlich, das ist ein Guter, der steht auf unserer Seite, der ist gegen den kapitalistischen bösen Westen, gegen den globalen Norden und so weiter. Und da wurde ein Terrorist, ein Massenmörder, der meistgesuchte Terrorist der Welt eine Zeit lang, bis zu seiner Tötung, wurde da gefeiert von jungen Leuten, von jungen weißen Österreichern und Deutschen.
Mhm.
Und das fand ich schon grauslich, dass man so, und ich konnte, mein Sohn hatte mir das gezeigt damals und ich konnte das ihm dann erklären. Er wusste das, weil ich, als Bin Laden starb, war ich am nächsten Morgen in seinem Garten. Ich war da vor Ort. Zufälligerweise war ich da Korrespondent in Pakistan. So, und deswegen weiß mein Sohn von vornherein dieses Thema Osama bin Laden und dass Osama bin Laden ein Verbrecher war. Und er wunderte sich dann so ein bisschen über diese Videos und fragte. Aber ich glaube, viele junge Menschen fragen nicht, sondern die sehen das und denken jetzt, Bin Laden war ein Guter.
Mhm. Ein Kapitel in deinem Buch heißt Der bunte Vogel mit gebrochenem Flügel.
Ja.
Und da schilderst du auch unter anderem ein Gespräch mit einem Mullah, das du mal hattest, der eigentlich so quasi sagt, die Religion ist ja so schön, aber es gibt halt einfach zu viele Menschen, die sie missbrauchen.
Ja.
Wie hat er das noch genau gemeint? Also auch dieses Bild mit dem bunten Vogel und dem gebrochenen Flügel.
Also das war ein Geistlicher in einer kleinen Moschee in Multan. Das ist eine Stadt im Zentrum Pakistans. Multan ist bekannt für den sufistischen Islam. Sufistischer Islam ist sehr spirituell, mit Tanz, mit Musik. Das sind so diese Derwische, die sich auch drehen und so. Also sehr kunstvoll. Man legt grundsätzlich Wert auf Ästhetik, auf Kunst. Ja, es gibt viele sufistische Kunst. Das ist etwas, was von radikalen Muslimen abgelehnt wird. Ja, wenn wir sehen, in Afghanistan, die Taliban, die wollen gar keine Kunst, sie zerstören Kunst, Gemälde werden zerstört, Statuen werden zerstört, keine Musik, Musik ist Haram. Und ich sah diese Moschee, ich war bei einer Recherchereise und das war eine ganz hübsche kleine Moschee und ich bin da einfach rein, um sie mir anzuschauen, so wie man sich halt Kirchen, Moscheen, Gotteshäuser anschaut, wenn man einfach irgendwo vorbeikommt und ein bisschen Zeit hat. Und der war nun da und ich kam ins Gespräch mit dem Und wir sprachen dann über dieses Kunstvolle, diese schöne Moschee. Und er fragte dann auch so ein bisschen, wer ich denn so sei und so. Und dann dachte ich mir, ich habe ja nichts zu verlieren, den sehe ich nie wieder. Dem sage ich einfach mal, was ich so denke. Und ich denke, das ist eigentlich schade, weil euer sophistischer Islam...
Der ist eigentlich ein guter, eine gute Seite des Islam.
Der eigentlich eine gute Seite ist, ja, aber der hat doch überhaupt gar keine Chance. Ihr werdet doch fertig gemacht. Und ihr werdet doch, und ich habe ja in Islamabad damals gelebt. Konzerte gab es nicht oder wenn, immer nur im Untergrund. Das wurde dann so am Abend, bekam man per Handynachricht, per Kurznachricht irgendwie den Ort mitgeteilt, wo das ist, damit das ja nicht zu weit bekannt wird, damit nicht irgendwelche Terroristen kommen. Jede Kunstausstellung war vorher, wenn es denn eine gab, mal so wie am Flughafen mit Scanner und so weiter, dass man da also durchsucht wird, keine Waffen hat, keinen Sprengstoff. Also das ist so kunstfeindlich und freudlos, wie viele Muslime das so handhaben. Und das habe ich ihm einfach so gesagt. Und er hat sich das angehört und ich dachte, ich werde gleich hochkant rausfliegen, weil ich dann den Islam beleidige. Aber überhaupt nicht. Er hörte sich das an, wurde ganz nachdenklich und sagte dann, das ist in der Tat ein Problem bei uns. Und sagte eben ja auch, ich spüre das, ja, weil wir als sophistische Muslime, die bekommen das zu spüren, dass wir nicht gewollt sind. Wir haben ständig Terrordrohungen. Und der sagte eben, der gab mir dieses Bild von dem bunten Vogel. Er sagt, eigentlich ist der Islam ein bunter Vogel, sehr vielfältig, verschiedene Farben, aber irgendwie hat er einen gebrochenen Flügel und kann nicht mehr fliegen. Und man kann nur hoffen, dass er irgendwann wieder fliegen kann und dass man das reparieren kann.
Das ist ein schönes Bild eigentlich, also ein trauriges Bild. Ja. Und wenn du in die Zukunft schaust, wir kommen jetzt ein bisschen wir kommen gleich in die Gegenwart, aber ja. Ich mache jetzt einen strangen Zickzackkurs, aber um das Thema Islam dann abzuschließen, wenn du in die Zukunft schaust, sagen wir in den nächsten 10, 20 Jahre, was glaubst du denn, wie wird's mit den Konflikten und genau mit diesem, mit diesem Bild des Vogels mit dem gebrochenen Flügel für den Islam weitergehen?
Na, es hängt ja an uns, was wir daraus machen, an uns allen. Und ich befürchte aber nichts Gutes. Denn wenn ich sehe, wie sich Gesellschaften in islamischen Ländern, Iran, Afghanistan, Pakistan, entwickelt haben, dann war das in den letzten, in den zurückliegenden 5 Jahrzehnten nicht gut. Wenn ich mir anschaue, diese Länder, wie es vor 5 Jahrzehnten war, da waren Frauen frei, die konnten sich kleiden, wie sie wollen, hatten keine Kopfbedeckung, trugen kurze Röcke. Männer mussten keinen Bart tragen, konnten eh tun, was sie wollen. Es wurde geraucht und getrunken und gefeiert überall. Ich weiß das auch aus Erzählungen meiner Mutter, die ja damals Jugendliche in Pakistan war. Und wir sehen eine Islamisierung und Radikalisierung in all diesen Ländern. Und für mich überall grauslich, aber in Afghanistan nun besonders deutlich sichtbar. Wenn man jetzt heute in Afghanistan unterwegs ist, sind Frauen im öffentlichen Leben quasi nicht sichtbar. Wenn komplett verhüllt. Keine Bilder, keine Plakate, nicht im Fernsehen, nicht im Film. Das ist ja alles nicht erlaubt. Frauen Stimmen sollen nicht zu hören sein. Frauen sollen nicht laut reden. Sie sollen nicht lachen. Sie sollen ja sogar, wenn sie irgendwo in einem Haus sich aufhalten, was in der Nähe einer Straße ist, sich möglichst nicht nah am Fenster aufhalten. Das ist ja eine Maßgabe der Taliban, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist grauslich. Und da begehrt zum Beispiel niemand auf, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube auch aus Angst, aus Unbildung, aus Unwissenheit und auch aus dem Gefühl heraus, naja, was ist die Alternative? Im Iran sehen wir eine andere Entwicklung, da begehren sehr viele Menschen dagegen auf. Aber es reicht eben nicht, um dieses Regime zu stürzen. Und in Deutschland, Österreich, ich glaube, die Entwicklung kann auch in eine falsche Richtung gehen. Und ich sehe das in einem, vielleicht nicht in der Mehrheit, aber es sind zumindest sehr laute, aggressive Stimmen, die es da gibt. Auch die davon reden, wir wollen hier die Macht haben und so. Ich beschreibe eine Szene in meinem Buch, wo ich im 2023 nach dem Terroranschlag in Israel erlebt habe, wie ein Dutzend Männer in Otterkring hier auf dem Gehsteig betet. Und das war eine Machtdemonstration. Ja, wir sind hier und wir zwingen euch auch, einen Bogen um uns zu machen, weil wir versperren euch den Weg durchs Gebet, was ich finde, was ein Missbrauch von Religion ist. Und wenn man dem nicht entgegentritt mit Worten und aber auch differenziert entgegentritt und den anderen Muslimen, die eben nicht so sind, den Rücken stärkt, dann haben wir ein Problem. Und davon wird es abhängen.
Mhm. Wir spüren aber auch, wovon es auch abhängt, ist eben gerade, du hast jetzt selbst schon ein paar sehr wichtige Beispiele in den vergangenen 10, 20 Jahren erwähnt, dass Konflikte in anderen Regionen der Welt, natürlich auch Stichwort Israel, Gaza-Konflikt, jetzt ganz frisch der Iran-Krieg, einen Einfluss haben auf die westliche Gesellschaft und das, auf das, wie wir auch diese Themen verhandeln. glaube, es ist bekannt, du warst jetzt schon in ein paar anderen Podcasts bei den Kollegen vom Standard, beim Paul Ronsheimer zu Gast. Da hast du immer wieder auch betont, dass du grundsätzlich der Meinung bist, dass dieser Einsatz im Iran von den Amerikanern und den Israelis zu befürworten ist, weil sich dort etwas tun muss, vor allem im Hinblick auf das Regime. Dass du aber auf jeden Fall kein Hurra-Kriegsschreier bist. Ja, ja. Jetzt sind schon gut 14 Tage vergangen und die Entmachtung des Regimes, auf die so viele gehofft haben, nach der sieht es einfach derzeit überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, das Regime zementiert sich ein, ist noch repressiver, hat auch einen repressiveren Ayatollah mit dem Sohn von Ali Khamenei, den Mojtaba Khamenei, eingesetzt. Daher an dich jetzt nochmal die Frage, jetzt sind eben schon ein paar Tage vergangen. Was hat denn der Krieg überhaupt gebracht bisher? Und naja, ist er wirklich so zu befürworten?
Ja, also ich habe da überhaupt gar keinen Zweifel, aber das wird tatsächlich die Zukunft dann zeigen. Ich meine, ich möchte nur mal daran erinnern, nachdem Deutschland und Österreich war da ja nun Teil davon, besiegt war, 1945 hat es erstmal, ich weiß nicht, wie viele Jahre gedauert, bis die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde? 4 Jahre. Und Österreich, glaube ich, die Republik noch später. Also das dauert. Ja, das ist nicht innerhalb von Tagen. Wir reden hier nicht von Tagen oder Monaten. Was nicht heißt, dass so lange der Krieg gehen muss. 45 war der Krieg zu Ende. Es dauerte dann Jahre, bis alles irgendwie...
Der letzte Alliierte so. Hat in Österreich 10 Jahre später das Land verlassen.
Und so, also ich meine, wir reden von auch solchen Dimensionen in einem Land, wo seit bald einem halben Jahrhundert ein fundamentalistisches, radikales Regime regiert hat. Das wird also dauern. Worum es ja geht und ging, so verstehe ich Trump, so verstehe ich Israel und so verstehe ich auch meine Freunde aus der amerikanischen Armee, die ich habe. Ich war ja selbst 6 Jahre bei der Bundeswehr, bei dem deutschen Militär. Aus der Zeit habe ich eben noch sehr viele Kontakte zum amerikanischen Militär, weil ich auch teilweise in Amerika war in der Zeit. Die sagen halt, der Auftrag ist, so viel militärische Infrastruktur wie möglich zu zerstören in Iran, um dann das Regime so zu schwächen, dass es möglich ist für die Menschen, die dort Freiheit suchen, für die Millionen, dass die ihren eigenen Weg suchen. Welcher das sein wird, ist dann letztlich ihre Entscheidung. Und ich bin da überhaupt nicht naiv. Also ich bin mir schon im Klaren darüber, dass alle, die da beteiligt sind, auch ihre eigenen Interessen natürlich haben. Niemand macht das aus Nächstenliebe. Also Politik und Außenpolitik insbesondere ist immer interessengeleitet. Das ist auch in Ordnung, solange das überstehende Ziel ein zu befürworten ist. Und das halte ich hier für richtig, dass man ein Regime, das seit 5 Jahrzehnten bald so geherrscht hat, dass es zigtausende Menschen auf dem Gewissen hat, dass das beseitigt wird. Was danach kommt, muss man sehen. Also ich höre Stimmen, die ja dem Sohn des Schah jetzt nachsehnen oder sehnen und sich nach dem sehen, dass der kommt. Der selber hat ja gesagt, er könnte, wenn, nur eine Übergangsfigur sein. Er hat gar nicht vor, an der Macht zu bleiben. Es gibt so viele verschiedene oppositionelle Gruppen, von denen man gar nicht weiß, wie die so sind, was die so alles machen wollen. Die werden auch nicht zusammenfinden, die sind untereinander zerstritten.
Und
dann
auch vor allem, solange das Regime so ist, wie es ist, nicht hinaufkommen. Ja,
da gibt es so viele verschiedene, die auch zerstritten sind. Das wird sich dann zeigen, ob es da eine Gruppe gibt, die sich findet, die das übernehmen kann, oder ob sich mehrere Gruppen zusammenfinden und zusammenraufen können, um eine Koalition zu bilden.
Aber gerade diese Figur Reza Pahlavi ist ja eine Figur, die es zeigt, wie uneinig sich auch die Iraner sind, sowohl im Land als auch im Exil. Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz weit auseinanderliegende Meinungen zu diesem Mann.
Ja.
Und man sieht auch, die Anhänger, die dann für ihn auf die Straße gehen, sind weitaus rechter und nationalistischer als er selbst vermutlich.
Ja. Ja.
Und die Linken lehnen ihn total ab.
Ja.
Das heißt, wie beobachtest du denn da diese iranische Community? Ich meine, ich habe mit Walter Posch darüber gesprochen, der Iranist ist und der dann recht locker sagt, das ist ja so allen, die sich damit beschäftigen, bekannt, dass das so ist. Und ich habe dann gesagt, naja, aber ich glaube, dass das uns Österreichern im Westen, Nicht-Iranern, nicht so klar war, in was für eine, wie sehr sich diese Gemeinschaft auch zersplittert in unterschiedliche Interessensgebiete.
Ja.
Und dass es gar nicht so einfach ist, dort zu sagen, alle sind dafür, dass das Regime weg ist, weil es A, nicht diese eine Figur gibt, die dann stattdessen kommt und B, es extrem viele auch Volksgruppen und so weiter gibt.
Ja. Das stimmt und es wird nicht einfach sein und ob es besser wird, ist fraglich. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es irgendetwas gibt, was schlimmer ist als das jetzige Regime. Mhm. Das kann ich mir schlicht nicht vorstellen, aber möglich ist das. Mein Eindruck ist, dass sich doch die große Mehrheit der Iranerinnen und Iraner einig ist, dass sie das Regime nicht wollen. Es gibt zwar noch einen Teil, die dem auch nachweinen, auch hier in Österreich, und die auch hier Trauerkundgebungen machen und irgendwelche Veranstaltungen in Moscheen, um anschließend auf ihre Kritiker mit Stöcken loszugehen. Aber ich glaube schon, die Mehrheit ist dafür. Man darf nur eines nicht vergessen, man sollte diesen Leuten immer sagen, Wenn ihr tatsächlich der Meinung seid, ihr wisst nicht, wie es weitergeht und ihr könnt euch nicht einigen und das soll alles so bleiben, dann schaut nach Afghanistan. Da ist genau das. Man wusste nicht, wie man es besser macht und am Ende hat man es geschafft, dass die alliierten Truppen abziehen, überstürzt. Ich halte auch den Abzug dafür überstürzt. Und jetzt haben wir eine Regierung, boah, die ist so schlimm, also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen.
Hm. Ja, aber es gibt dann auch noch, also Stichwort Afghanistan, es gibt auch noch andere Beispiele, wie so ja ein Eingriff in ein Land enden kann, Stichwort Irak, ja. Wo man dann irgendwann diesen Failed State vor sich hat.
Ja.
Diese Angst gibt es natürlich auch, weil Klar. Das ist ja jetzt im Iran, auch wenn es dem Iran wirtschaftlich sehr schlecht geht und dort auch das Land dringend eine Modernisierung braucht in allen möglichen Dingen, wäre die Gefahr, dass sich so bürgerkriegsartig hier einfach ein Land selbst lähmt durch so einen Eingriff, wenn er eben nicht in einem ganz klaren Regime-Change endet.
Klar. Und die Frage ist natürlich auch, was machen zum Beispiel die ganzen Angehörigen der Revolutionsgarden? Ja? Und was wird aus denen? Und da sehen wir ja das Problem an Irak auch. Ich meine, ich höre Irakerinnen und Iraker, die sagen, es ist jetzt trotzdem besser als unter Saddam Hussein. Und für manche mag das auch gelten. Wir haben aber gesehen, dass zumindest aus einem großen Teil der irakischen Armee sich der Islamische Staat rekrutiert hat. Und wir wissen nicht, wohin es dann die Revolutionsgarden und andere Kräfte, die jetzt dem Regime sehr nahestehen oder Teil dessen sind, wohin die jetzt gehen. Mhm. Ja, und was die dann machen und ob es dann neuen Terror gibt, ob es da neue Gewalt gibt. Und wir sehen ja auch jetzt schon, dass das Regime völlig irrational handelt. Ich meine, die schlagen wild um sich, greifen Nachbarländern an, Länder an, arabische Länder. Es gab da diesen Angriff auf diese Base auf Zypern. Es ist eine Rakete niedergegangen in der Türkei. Es ist NATO-Gebiet. Also das ist schon verrückt. Und sie schaffen eine Situation, die es ja auch ihren eigentlich nahestehenden Ländern und Partnern schwer macht. Also ich habe jetzt mitbekommen, gerade aus Pakistan eine Regierungserklärung, wo man jetzt also die Aggression kritisiert und zur Mäßigung ruft. Und das ist sehr klar an Iran gerichtet, obwohl Pakistan eigentlich Iran nahesteht und jetzt nicht unbedingt was Freundliches zu USA und schon gar nicht zu Israel sagen würde. Aber sie haben es vermieden, Islamische Republik Iran zu erwähnen. Es war nur klar, in welche Richtung das geht. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie da die pakistanische Regierung sitzt und rätselt, was sagen wir jetzt eigentlich? Ja, weil die wollen natürlich auch nicht, dass ihre anderen Partner, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien und so weiter, dass die angegriffen werden.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja überhaupt die spannendste Frage, wie auch dieser Krieg jetzt und das, was da passiert, wie auch immer er ausgehen wird, wie der die ganze Region verändert. Golfstaaten, Nachbarstaaten angesprochen, aber auch die Türkei ist natürlich spannend. Welchen Einfluss hat das, egal wie es dann ausgeht? Und das ist ja irgendwie auch was wiederum mit der Frage der Religion zusammenhängt.
Klar. Aber das ist natürlich etwas, was man überhaupt nicht absehen kann. Also da schaut man wirklich in eine dunkle Kammer und kann gespannt sein, was passiert. Ich meine, die Türkei nutzt das natürlich auch, um ihre Rolle als Regionalmacht zu stärken. Sie stand immer in dieser Hinsicht in Rivalität mit Iran, was auch eine Regionalmacht ist. Aber die Türkei versteht sich da schon sehr klar, obwohl es im Vergleich zu anderen islamischen Ländern kein sehr religiöses Land ist. Erdogan hat zwar Religion auch jetzt immer wieder benutzt als Machtinstrument, aber insgesamt ist die Türkei doch im Vergleich sehr viel säkularer, auch durch Atatürk einfach geprägt. Aber in diesem Konflikt versteht sie sich schon als sunnitische Macht. Und Iran ist das einzig schiitische Land. Und dann gibt es den alten großen Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien als dem Land der Schiiten und dem Land der Sunniten. Auch da wird man schauen, wie sich da die Kräfteverhältnisse verschieben.
Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Quellen, würde ich sagen, erwähnt oder wo du dich informierst, du hast alte Bekannte aus der Militärzeit erwähnt, aber auch pakistanische, also jetzt gerade von der Regierungserklärung gesprochen. Es war auch eine Frage von mir, die ich mir vorbereitet habe, wie du dich informierst, welche Quellen du jetzt gerade jetzt wirklich in Bezug auf Iran du nützt und wie du sie verifizierst.
Also ich berichte ja nicht eigentlich aus Iran.
Ja, ich bin klar, aber jetzt
also journalistisch mache ich das gar nicht.
Das heißt,
so, das mit dem Verifizieren mache ich deswegen gar nicht so wahnsinnig intensiv, außer ich müsste was schreiben, dann würde ich es natürlich tun mit Zwei-Quellen-Prinzip und so weiter. Aber ich habe natürlich die Quellen, denen ich vertraue. Also ich lese natürlich die klassischen herkömmlichen Medien und da lese ich tatsächlich eben nicht nur das, was jetzt in Deutschland oder Österreich publiziert wird oder USA. Das ist natürlich interessant, dann den amerikanischen Blick zu sehen, wobei da gibt es natürlich auch die sehr Trump-kritisch sind, dann welche, die eher regierungsnah sind. Ich lese eben viel pakistanische Medien, indische Medien, was auch spannend ist. Und iranische Medien, ja, da gibt es ein paar, wo ich Zugang habe oder so. Also ich kann kein Farsi leider. Aber dann habe ich natürlich meine iranischen Freunde und Freundinnen, die sind aber vor allen Dingen in der Diaspora, also jetzt in Deutschland, die wiederum Zugang haben, mit denen spreche ich, höre mir das an, was die so erzählen, habe meine Militärkontakte und aus all dem formt man dann so ein Bild.
Mit indischen Medien, wie blicken die derzeit auf den Konflikt?
Also die indischen Medien, da ist so mein Eindruck, dass es eher eine Sicht, also es ist schon, ich finde, die Inder sind da sehr neutral oder zumindest nicht so parteiergreifend, wie viele andere Länder es machen, gerade islamische Länder. Die sind ja insgesamt in diesem ganzen Konflikt, haben sie sich ja sehr stark auf die Seite Israels gestellt, zumindest alle, die regierungsnah sind, die Medien. Dann gibt's aber die politisch linken Medien, die das sehr kritisch sehen. Das ist da wiederum ähnlich wie bei uns. Ja, also die politisch linken Medien beklagen eine Verletzung des Völkerrechts, was ja auch durchaus machbar oder nachvollziehbar ist. Natürlich ist ein Angriff, kann man darüber diskutieren und streiten, dass der Angriff auf Iran durch USA und Israel eine Verletzung des Völkerrechts ist. Ich persönlich sehe das, ja. Ich frage mich nur, was ist ein Völkerrecht wert, was dann seit 5 Jahrzehnten ein Regime wie dieses schützt? Und wenn die einzige Alternative ist, die man jetzt heute sagt und ich höre, wir müssen uns an das Völkerrecht halten und wir müssen weiter die Mittel nutzen, die uns das Völkerrecht bietet, nämlich Sanktionen, dann denke ich mir, das machen wir seit Jahrzehnten. Wer leidet am meisten? Die Bevölkerung, die damit nichts zu tun hat. Also das ist ja irgendwie zahnlos. Aber
Es natürlich schwierig ist, gerade auch im Hinblick auf Russland und Ukraine, dass wir unsere eigenen Argumentationslinien nicht verlieren.
Ja, ne? Klar.
Da
aber
haben
Russland,
wir gesagt, das
klar.
ist völkerrechtswidrig, dass Russland die Ukraine angreift.
Aber für mich war die Argumentation bei Russland eigentlich nicht, dass völkerrechtswidrig ist, sondern es greift einen souveränen Staat an. Hier wird auch ein souveräner Staat angegriffen, aber einer, der diktatorisch ist. Und wo die Menschen es eigentlich wollen, es ermordet Menschen, 30.000 bis 50.000, die Zahlen gehen da ja auch auseinander. Also deswegen, die Frage ist, wie gießt man das jetzt in Gesetzestext oder in ein Recht? Ja, aber klar, kann man darüber streiten und man kann natürlich sagen, das ist nicht stringent in der Argumentation. Und die indischen Medien spiegeln das schon wieder. Also je nachdem, ob man Times of India liest, The Hindu, was auch immer, das ist sehr unterschiedlich.
Eine Frage noch, die vielleicht ein bisschen plakativ ist, aber was würdest du sagen, ist das größte Missverständnis, das der Westen über den Islam hat?
Das allergrößte Missverständnis ist, glaube ich, dass man denkt, Muslime seien generell und per se Opfer auf der einen Seite oder dass man generell und per se denkt, es seien die Täter, es sind alles Extremisten und Täter. Also insofern, dieses nicht differenzierte Schwarz-Weiß-Denken ist das größte Missverständnis. Es gibt da Täter und Opfer auf beiden Seiten. Muslime sind nicht per se arme Haschall, Opfer, Vertreter des sogenannten globalen Südens. Finde ich auch ein ganz schlimmes Wort, weil was soll globaler Süden sein? Von Marokko über, keine Ahnung, Bangladesch, Indonesien, alles, was in irgendeiner Form braun ist. So, Iraner aber wiederum nicht, weil die sind irgendwie dann, gerade die Schah-Iraner, sind zu westlich oder was. Es ist eine sehr merkwürdige Konstruktion, die so im Mantel der Wissenschaft daherkommt, in diesen Postcolonial Studies. Ich halte das für Ideologie. Aber das ist so ein Missverständnis und die Lösung wäre einfach eine sehr viel differenziertere Betrachtung.
Kommen wir zum Schluss noch zu einer anderen Integrationsfrage. Du bist seit 10 Jahren in Österreich. Das ist nämlich wirklich aufs Monat genau 10 Jahre. Ja. Im März 2016 bist du als Spiegelkorrespondent nach Wien gekommen. Mittlerweile bist du freier Autor. Wie sehr hat denn dich und deine ganze Familie Österreich geprägt in dem Jahrzehnt?
Sehr stark. Was man sprachlich nicht hört, glaube ich. Bei mir zumindest nicht.
Ja, also ich habe es nicht gehört bis jetzt. Also wobei ein Wort, ich weiß nicht, nee, so, grauslich. Da habe ich mir gedacht, ja. Grauslich, das ist schon sehr wienerisch.
Ja, es sind so manche Begriffe da. Ich sage Jänner statt Januar mittlerweile. Februar kommt mir nicht so leicht über die Lippen. Ich sage Februar.
Wir haben damals ein Interview gemacht und ich kann mich erinnern, du hast mir erzählt, dass dein Sohn, der damals wohl, was wird der 2016 gewesen sein?
Ja, über 5.
5. Dich dann schon nach ein paar Wochen oder Monaten überrascht hat mit ein paar so Worten, du nicht ganz verstanden. Nämlich gesagt, ich muss jetzt eine Haube aufsetzen und würdest aber Mütze sagen und so.
Genau. Das ist bis heute noch so, wobei der hat das natürlich damals als Kind schon sehr schnell aufgenommen und heute redet er schon sehr viel mehr noch wienerisch, hat viele Begriffe drin. Aber er kann lustigerweise sehr gut switchen. Wenn er zu Hause spricht mit uns, meine Frau kommt ja auch aus Norddeutschland, dann redet er so wie wir. Und mit seinen Schulfreunden redet er ganz anders. Und man merkt es aber, dass das dann so leicht doch nicht ist. Wenn wir nämlich im Norden sind und er trifft seine Cousins in Norddeutschland, dann rutscht die manchmal was Österreichisches raus, was Wienerisches. Und dann, das kennen die nicht und dann kriegt er natürlich sofort einen Spruch. Ja, wie redest denn du? Ja, so, das ist dann schon sehr lustig. aber mich, also sprachlich hat es jetzt mich nicht integriert, aber von der Art und Weise hier zu leben und so, also ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bekomme mir oft die Frage gestellt von Leuten aus Deutschland, wie kannst du dich in Österreich wohlfühlen, wo die FPÖ so stark ist, so Rechtspopulismus ist so stark und so weiter. Wo ich dann immer sage, ich habe keine wirkliche Antwort darauf, außer dass ich sage, ist es hier noch nie ein, also ich habe nicht mitbekommen, dass hier ein Flüchtlingsheim brannte, wie in Deutschland. Es gab hier keine Menschenjagden, wie in Deutschland. Es gibt für mich hier keine No-Go-Area in Wien, auch in Österreich nicht.
Das würden aber andere und, Menschen wahrscheinlich bestreiten, dass No-Go-Area im ja. Sinn von, weiß ich nicht, Räume am Platz oder
ja,
so.
Okay. Ja, klar. Ja, ja, natürlich in die Richtung. Aber ich rede jetzt mit Blick auf Rechtsextremisten.
Ach so, dass ich nicht,
also
dass
ich als jemand,
brauner
der,
Mensch
genau,
quasi nicht, okay.
Ja, habe ich nicht das Gefühl, dass das nicht geht. Das andere, ja, kann ich nachvollziehen, dass es da diese Klaren vielleicht gibt. Also es gibt viel Debatte und Streit und es gibt so Aussagen, Äußerungen von manchen Politikern gegenüber Fremden, wo ich denke, schwierig, das so zu formulieren. Aber insgesamt, finde ich, geht das hier sehr zivilisiert zu. Dann ist es so, ich liebe den Wiener Humor. Diesen Wiener Schmäh mag ich sehr. Ich mag dieses Morbide ein bisschen auch so. Und auch dieses, man bekommt da was sehr höflich charmant gesagt und später denkt man drüber nach und merkt, Moment, der hat mich beleidigt. Ja, das mag ich sehr.
Ist aber auch sehr britisch.
Das ist sehr britisch, es ist aber auch schon sehr wienerisch. Ja, und ich finde auch, in keiner anderen Sprache kann man auf so charmante Art und Weise bösartig sein wie im Wienerischen. Und das mag ich sehr, das liegt mir sehr.
Aber bevor es jetzt zu positiv wird, muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, wenn wir gerade 2016 bis 2026 anschauen, seit du hier lebst, ist die Hölle los, quasi. Ja. Also es war dann mal blau-schwarz, 2017, was jetzt zwar nicht die Hölle war, aber dann damals natürlich das Spotlight schon stark auf uns geht, also war ja blau-türkis eigentlich auf Österreich gelenkt hat, dann Ibiza-Skandal, also dann Rücktritt von Sebastian Kurz, Pandemie, Egisto-Ort-Skandal, Benko, also es waren ja wirklich dann auch reihenweise Skandale. Wie deutest du denn diese vielen, ich sage jetzt nicht, dass es in anderen Ländern nicht auch viele Themen gab, Pandemie hat jetzt nichts, ist jetzt kein österreichisches Phänomen, das ist in der Reihe vielleicht nicht ganz korrekt von mir aufgezählt.
Ja.
Ich habe sonst wirklich versucht, eher so diese österreichischen Politikdinge aufzuzählen. Ja. Wie deutest du diese Verwerfungen, diese auch Aneinanderreihung vieler Verwerfungen und Skandale innerhalb von wenigen Jahren?
Also das stimmt, das sind wirklich eine Menge, die da waren und sind und die auch teilweise einen mit den Ohren schlackern lassen, also auch die Benko-Geschichte. Wie viel Geld da verschwunden ist oder dass da jemand in einem fetten Hotel lebt und sich das irgendwie vom Staat bezahlen lässt und dann hat er das seiner Mutter verschenkt und vererbt. Also das sind schräge Sachen. Ich habe das auch als Journalist damals noch erlebt. Ich arbeite jetzt ja gar nicht mehr journalistisch, bekomme das aber natürlich trotzdem alles mit. Ja, das ist sicherlich so eine gewisse Wurstigkeit, die es hier auch gibt. Was ich schon merke und auch lernen musste in diesen 10 Jahren, in Österreich ist es natürlich auch so, weil es ein kleines Land ist und es viel weniger Menschen gibt und dann von diesen wenigen Menschen sowieso nur ein kleiner Teil an der Macht ist und in diesem ganzen Politikzirkel ist, kennt jeder jeden. Das heißt, man geht ganz anders miteinander um und sieht einem auch mal was nach und schiebt einem mal was zu. Und dann ist der eine der Kumpel von dem anderen. Und so sind auch so Dinge möglich, die anderswo auch möglich sind. Also auch in Deutschland gibt es Skandale, wo irgendwie Geld verschoben wird oder irgendjemandem staatliche Aufträge zugeschoben werden, wo man auch sich fragt, wie kann das sein in der Größe und Größenordnung. Aber das ist hier viel mehr und viel stärker. Und es ist wirklich so, jeder kennt jeden. Ich habe am Anfang noch so meine Sprüche gemacht und manchmal gelästert über Leute.
Und jetzt kennst du auch jeden.
Ja, und vor allem kam dann aber irgendwann raus so, huch, der war mal mit der zusammen. Und ich hatte aber vorher noch gelästert über die oder über den. Ich habe aufgehört, das zu tun, weil ich gar nicht mehr weiß, wer wen kennt und mit wem, wahrscheinlich war schon jeder mit jedem irgendwie. Und das ist halt hier in Österreich doch anders. Und so ist es halt möglich, dass da so bestimmte Verhaberungen, nennt man das, glaube ich, ja? Dass das hier, ist ja auch ein sehr österreichischer Begriff, glaube ich.
Ja, bestimmt,
Und auf der anderen Seite lernt man natürlich sehr viel auch, wie Menschen ticken und vielleicht ist es ein Stück weit auch vergleichbar dann mit Deutschland oder zumindest etwas, wo man lernen kann für Deutschland. Wenn ich zum Beispiel sehe, dieser Ibiza-Skandal, der war ja einer, wo ich damals dachte, das war's für die FPÖ. Das ist vorbei, diese Partei ist erledigt. Und heute steht sie stärker da als je zuvor. Und wenn ich dann aber mit Menschen darüber spreche in Österreich, also mit Leuten, die nicht sehr politisch sind, auch nicht sehr intensiv sich befassen, die sagen, ja, war schon eine, wie hieß es noch, was für eine Geschichte war es? Eine psoffene Geschichte. War schon so, aber viel schlimmer war, dass Journalisten da Kameras aufstellen oder irgendjemand eine Kamera aufstellt und heimlich das filmt. Das ist doch das viel argere und das viel schlimmere Problem. Und wenn man drüber nachdenkt, dann mal, okay, so kann man das auch sehen. Ja, so kann man das sehen, dann kann man denen das verzeihen und so. Gut, jetzt sind eh andere Akteure da, Strache ist weg. Und man macht dann einen Neustart. Es ist interessant und spannend. Und in Deutschland haben wir ja eine ähnliche Entwicklung jetzt mit der AfD, die ja viel jünger ist als die FPÖ. Und auch da gibt's diverse Geschichten. Auch jetzt gerade bekommt man ja mit, wer alles Familienangehörige beschäftigt von anderen Parteifreunden. Also es ist eine ähnliche Entwicklung und man lernt halt viel.
Mhm. Deutschland hast du jetzt schon erwähnt, das würde mich noch zum Schluss interessieren. Gibt es irgendetwas, was du wirklich vermisst? Sowohl aus deinem Heimatland Deutschland als auch aus der Zeit der Reisen, also der Zeiten in anderen Ländern zu leben,
Korrespondent
zu sein?
Na, ich lebe schon sehr gerne hier und mich zieht's nicht mehr weg, muss ich sagen. Also diese Zeit, wo ich in Krisengebieten und Kriegsgebieten war, die war spannend und aufregend, aber ich brauche das nicht mehr. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die wollen das immer haben. Denen gibt es auch irgendwie eine gewisse Aufregung im Leben, die sie brauchen, auch in fortgeschrittenerem Alter. Das ist bei mir nicht so. Also ich habe jetzt genug davon und ich sitze gerne im Kaffeehaus und schreibe meine Bücher da. Das Exotische bekomme ich ja schon mit, indem ich ja immer noch reisen kann. Ich war kürzlich in Japan letztes Jahr. Das ist übrigens ein faszinierendes Land. Also da würde ich auch gerne mal eine Zeit leben. Aber meine Basis wird bleiben Österreich. Was ich vermisse an Deutschland, naja, es sind schon natürlich auch meine Familie, die in Norddeutschland nach wie vor ist, Schwiegerfamilie. Ich vermisse Grünkohl. Das ist ein Skandal, dass man das hier nicht kennt. Mettbrötchen kennt man hier auch nicht. Das ist auch etwas, was ich immer wieder propagiere, aber ich bin nicht erfolgreich. Damit Grünkohl habe ich hier mal gemacht. Das importiere ich immer, schmuggel das aus Norddeutschland hierher. Aber wenn ich Österreicherinnen oder Österreicher dazu einlade, mache ich denen keine Freude damit.
Das glaube ich auch.
Also das funktioniert
nicht. Vor allem
nicht.
Der Grünkohl, der Unterschied zwischen Grünkohl und, wie heißt das? Es gibt bei uns schon auch so eine Kohlart. Kochkohl, weiß ich jetzt nicht, eingekochter Kohl.
Na, das ist, glaube ich,
gibt es bei uns einfach nicht so. Okay.
So in der Form nicht.
Mhm.
Und dann isst man da diese Mettwürste dazu. Pinkel ist auch so eine Oldenburger Wurst und so. Wobei, da gibt es ja in Deutschland auch Glaubenskriege in Norddeutschland.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch aufgrund der Größe des Landes,
ja,
gibt es ja da auch ganz unterschiedliche regionale Spezialitäten.
Klar. Es gibt Leute, die machen ein Spiegelei auf den grünen Kohl. Das ist für mich Blasphemie.
In Japan vielleicht wieder, aber eher würde man das gut finden, weil da gibt es oft Speisen, wo Ei draufkommt.
Das stimmt, ja.
Was soll mit diesem Buch passieren? Was hast du dir vorgenommen, außer dass du wahrscheinlich gerne hättest, dass es viele Menschen lesen?
Naja, ich wünsche mir ja eine Debatte, die aber sachlich ist. Also ich wünsche mir nicht, dass wir über so viele Dinge schweigen. Und wenn ich das sage, heißt es ja, wir reden doch ständig, ja dann. Also ich finde nicht, dass wir über die richtigen Dinge reden. Und wenn wir drüber reden, wird immer so pauschal geredet. Ich würde mir wünschen, dass es vielen Menschen, die eigentlich ein Unbehagen empfinden gegenüber vielen Dingen, die mit Islam zu tun haben, die richtigen Worte finden, das zu sagen. Weil ich glaube, vielen fehlen diese Worte. Und dann neigen sie dazu, zu den pauschalen Urteilen oder auch den Extremisten Recht zu geben. Die sprechen es wenigstens an, während alle anderen schweigen. Und ich würde mir wünschen, dass alle liberalen, säkularen, vernünftigen, von mir aus auch sehr gläubigen, aber doch für sich gläubigen Muslime ebenfalls der Rücken gestärkt wird, dass sie sagen können, okay, also wir müssen jetzt mal was tun gegen die Extremisten, weil auch uns stört das. Denn ich bin überzeugt, dass es sehr viele Menschen stört, auch in der muslimischen Community, die aber bislang viel zu leise sind.
Mhm. Vielen Dank für den Besuch, Hasnain.
Sehr gern.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Dranbleiben Ihnen. Nachschauen können Sie das Gespräch auch auf YouTube. Der Islam und ich ist im Penguin Verlag erschienen. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.